Herzlich willkommen beim Podcast zur Kirchengeschichte Berlins und Brandenburgs. Vielleicht kennen Sie die Berliner Parochialkirche. Unweit vom Moltkenmarkt und Franziskanerkloster steht dieses barocke Bauwerk, in der sich die reformierten Protestanten Berlins zum Gottesdienst versammelten. An der Rückseite findet sich die Grabplatte von Martin Füssel. Er trug entscheidend dazu bei, dass die reformierten Christen in der Mark Brandenburg heimisch wurden. Wie das vor sich ging, wollen wir Ihnen in der kommenden halben Stunde erzählen. Wir, das sind Maria und Norbert von Fransecki.
Wie die reformierten Christen im 17. Jahrhundert in Berlin-Köln sesshaft geworden sind, am Beispiel von Martin Füssel und seinen Nachkommen.
Die Mark Brandenburg war seit der Reformation ein lutherisches Land. Dass es hier bis heute reformierte Gemeinden gibt, hängt mit dem Übertritt des brandenburgischen Kurfürsten Johann Sigismund 1613 zum reformierten Bekenntnis zusammen. Lange hatten es die reformierten Christen schwer in der Mark. Dass sie trotzdem ein lebendiges Gemeindeleben aufbauen und den märkischen Protestantismus bereichern konnten, verdankten sie der Unterstützung des Herrschers. Wichtig war aber auch, dass die Reformierten in der Mark sesshaft wurden, untereinander Familienverbindungen knüpften und sich mit lutherischen Familien verbanden. Ein Beispiel für diese Einwurzelung bietet uns die Familie des reformierten Hofpredigers Martin Füssel. Dieser Podcast stellt Martin Füssel vor und folgt den von ihm und vor allem von seinen Töchtern und deren Nachkommen geknüpften Familienverbindungen. Geboren wurde Martin Füssel am 23. November 1571 in Görlitz, als Sohn eines Handwerkers und Bürgers der Stadt. Am dortigen Gymnasium wurde er vom humanistisch bestimmten Protestantismus geprägt. Zwischen 1589 und 1592 studierte er in Wittenberg Theologie. Anschließend trat Füssel in den Dienst des Adligen Joachim von Berge und wurde Pfarrer im niederschlesischen Kladau bei Herrndorf. 1594 heiratete er Dorothea, die verwitwete Tochter des Pfarrer Pieter Tietz aus Beuthen an der Oder. Aus der Ehe gingen 6 Kinder hervor. 2 Söhne, Martin und Peter, und 4 Töchter, Anna, Dorothea und Maria. Eine Tochter starb kurz nach der Geburt. 1611 wurde Füssel von den anhaltinischen Fürsten in geistliche Leitungsämter nach Zerbst berufen. Hier war er als Stadtpfarrer und Superintendent und auch als Gymnasialprofessor tätig. Dieser Teil des Fürstentums Anhalt war reformiert. Füssel bekannte sich nun also offen zum reformierten Glauben. Das hatte sich schon in den Jahren zuvor in seinen Predigten angedeutet. Die Zeit in Zerbst währte allerdings nur kurz. 1613 bat der brandenburgische Kurfürst Johann Sigismund die anhaltinischen Fürsten, ihm Füssel als Hofgeistlichen und Berater zur Verfügung zu stellen. Im Sommer und Herbst 1613 bereiteten der Kurfürst und seine beiden Brüder den Wechsel zum reformierten Bekenntnis vor. Füssel gehörte bei der Vorbereitung und der Bekanntgabe des kurfürstlichen Konfessionswechsels zu den wichtigsten Unterstützern. Er predigte immer wieder vor den Mitgliedern der kurfürstlichen Familie und feierte mit ihnen das Abendmahl nach reformiertem Ritus. Am 25. Dezember 1613 leitete er die Abendmahlsfeier in der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit, der ehemaligen Kölner Stiftskirche. Mit ihr machte Johann Sigismund seinen Konfessionswechsel öffentlich. Er sah darin den Auftakt zur zweiten Reformation in seinem Herrschaftsbereich. Im Juli 1614 wurde Füssel Pfarrer der nunmehr reformierten Dreifaltigkeitskirche in Köln. Da sie zugleich die kurfürstliche Hofkirche war, war Füssel nun auch Hofprediger. Als der leitende Pfarrer der Dreifaltigkeitskirche war er der Repräsentant der Reformierten in der Residenzstadt. Diese Würde wurde dadurch unterstrichen, dass er 1617 auf Befehl und Kosten des Kurfürsten an der Universität Frankfurt an der Oder zum Doktor der Theologie promoviert wurde. Die Etablierung der Reformierten in der Mark Brandenburg stieß auf den Widerstand der Stände, der Bevölkerung und der lutherischen Geistlichkeit. An eine zweite Reformation war nicht zu denken, auch wenn der Kurfürst dieses Vorhaben noch mehrere Jahre verfolgte und die reformierten Räte und Geistlichen dem Willen des Herrschers zu willfahren versuchten. Während die Calvinisierung der Mark insgesamt misslang, leistete Füssel dagegen einen wichtigen Beitrag zur Etablierung der Reformierten in der Residenzstadt Berlin-Köln. Dazu gehört neben seiner Tätigkeit in der Gemeinde und der Kirchenverwaltung auch die Verheiratung seiner Töchter. Die älteste, Anna, heiratete Karl Sachse. Dieser war nach seinem Pfarrdienst im Fürstentum Anhalt-Zerbst Prediger an der Reformierten Kirche in Köln geworden und damit Füssels Kollege. Nachdem er gestorben war, heiratete Anna in zweiter Ehe den ebenfalls an der Reformierten Kirche in Köln tätigen Joachim Menzel. Die zweite Tochter Dorothea heiratete den Frankfurter Theologieprofessor und späteren kurfürstlichen Hofprediger und geistlichen Rat Johannes Bergius. Die dritte Tochter Maria heiratete den schlesischen Juristen Johannes Schadius, der kurbrandenburgischer Kammergerichtsnotar wurde. Eine nicht näher bestimmbare Krankheit, die sich über mehrere Monate hinzog, führte 1626 zu Füssels Tod. Bestattet wurde er in der Vorhalle der Kölner Reformierten Dreifaltigkeitskirche. Das Grab Füssels ist mit der Kirche verschwunden. Sein Epitaph aber hat die Zeiten überdauert. Es findet sich heute an der rückwärtigen Fassade der Berliner Parochialkirche. Mit dem Tod war Füssels Wirken aber nicht zu Ende. Mit den Verehelichungen seiner drei Töchter trug er dazu bei, dass die Reformierten in der Residenzstadt heimisch wurden. Bevor Sie sich wundern, wir haben es gewagt, im Folgenden sehr viele Namen zu erwähnen. Niemand kann beim Hören allein diese vielen Personen und ihre Beziehungen zueinander überblicken. Selbst beim Lesen erweist es sich als sinnvoll, einen Stammbaum zu zeichnen, um sich immer wieder zu orientieren, in welcher Generation und welchem Zweig der Familie man sich gerade befindet. Wir haben uns für dieses Vorgehen entschieden, weil die Fülle der Namen deutlich macht, was es heißt, wenn man sich als Familie an einem fremden Ort etabliert und Beziehungsnetze zu knüpfen beginnt. Und darauf kommt es bei diesem Podcast an. Zu begreifen, wie wichtig das Heiraten und Kinderkriegen für das Einwurzeln in einer neuen Heimat ist. Wir beginnen mit Füssels ältester Tochter Anna. Sie heiratete, gerade 15 Jahre alt geworden, 1613 den Pfarrer Karl Sachse aus Neckholz bei Zerbst. Im Folgejahr wurde Sachse an die reformierte Hofkirche in Köln berufen. Die Familie bezog ein Haus in der Brüderstraße. Hier erlebte Anna 1615 den Berliner Tumult, der sich gegen die reformierten Prediger und ihren eigenen Hausstand richtete.
Ihre Ehe mit dem reformierten Hofprediger Sachse dauerte nur 3 Jahre. Eine Tochter entsprang dieser Verbindung. 1616 starb Karl Sachse, bald darauf auch die gemeinsame Tochter. Die verwitwete Anna zog nun zurück in ihr Elternhaus, wo sie auf eine neue Verehelichung hoffte. Ihre Gesundheit wurde in dieser Zeit durch Fieber und Schwäche beeinträchtigt. Ihren zweiten Ehemann fand sie 1618 in dem ebenfalls verwitweten Joachim Menzel, einem Prediger an der reformierten Hofkirche und damit Kollegen ihres verstorbenen Gatten. 9 Kinder gingen aus dieser Ehe hervor, von denen die meisten jedoch jung starben. Ihr letztes Kind wurde vorzeitig im 7. Schwangerschaftsmonat geboren. Es starb kurz nach der Taufe. Im Dezember 1631 starb Anna nach 13 Ehejahren mit 33 Jahren.
Sie hinterließ einen Witwer mit den unmündigen Kindern Anna Maria und Johannes Abraham. Der reformierte Hofprediger Adam Christian Agricola tröstete die Trauergemeinde mit dem Hinweis, dass sich Gottes Ratschluss in ihrem Leben offenbart habe. Denn, Zitat, ein Abgrund hat dem anderen gerufen, ein Kreuz dem anderen die Hand geboten. Agricola verwies auf das christliche Vorbild, das die Verstorbene mit ihrem geduldigen Ertragen des auferlegten Leidens gegeben habe und das als Trost für die Gläubigen in schweren Zeiten dienen könne. Den Weg von Annas Kindern verfolgen wir nicht weiter, weil die für uns entscheidenden Verbindungen von Dorothea und Maria, den beiden jüngeren Schwestern Annas und deren Kindern geknüpft wurden. Wir kehren in das Jahr 1618 zurück. Der Krieg, der als der 30-jährige Krieg in die Geschichte Europas eingehen wird, beginnt. Die Mark ist zunächst wenig betroffen, bekommt die Folgen des Krieges aber auch zu spüren, bevor dieser dann in den 30er Jahren das Land fürchterlich verwüstet. Für Martin Füssel war das Jahr 1618 aus familiären Gründen ein besonderes. In diesem Jahr heiraten seine drei Töchter. Über die zweite Ehe von Anna Füssel haben wir bereits gesprochen. Kommen wir nun zu Dorothea. Die zweitälteste Tochter des Hofpredigers heiratete den Frankfurter Theologieprofessor Johannes Bergius. Dieser wurde im selben Jahr auch kurfürstlicher Hofprediger. Er gab Kurprinz Friedrich Wilhelm, dem späteren großen Kurfürsten, Religionsunterricht und war zeitlebens sein Vertrauter und Berater.
Dorothea Füssel, nun verheiratete Bergius, bekam 7 Kinder. 1635 starb sie mit 32 Jahren im Kindbett. Sie hinterließ einen Witwer und, Zitat, 6 Kinderlein. 3 dieser Halbwaisen starben im Kindesalter, 3 erreichten das Erwachsenenalter. Georg Konrad, Katharina Leonore und Dorothea.
Wir folgen erst dem Weg dieser 3 Kinder, bevor wir uns der Ehe von Füssels dritter Tochter Maria zuwenden.
Dorothea, die jüngste Tochter von Dorothea Füssel und Johannes Bergius, die den Vornamen ihrer Mutter und ihrer Großmutter trug, verstarb 1647 nach 4-jähriger Ehe im Kindbett. Ihre ältere Schwester, Katharina Leonore, heiratete den Frankfurter Theologieprofessor Friedrich Beckmann. Von ihren 11 Kindern lebten beim Tod des Vaters noch 5. Der beim Tod der Mutter 12-jährige Georg Konrad Bergius überstand die für die Mark schlimmen Kriegsjahre nach 1635. 1653 wurde er reformierter Theologieprofessor in Frankfurt an der Oder und 1664 brandenburgisch-preußischer Hofprediger. Der große Kurfürst schätzte seinen Rat und übertrug ihm die Erziehung seiner Söhne, des Kurprinzen Karl Emil und des späteren Kurfürsten und Königs Friedrich. Seine Kinder, also die Urenkel Martin Füssels, verheiratete er vorteilhaft. Sein Sohn Johannes Bergius wurde geheimer Sekretär und Rat bei Hof. Die Tochter Eleonore Bergius schloss die Ehe mit dem Hofrat und geheimen Staatssekretär Friedrich Wilhelm Stosch. Obwohl es heftige Turbulenzen um dessen schriftstellerisches Werk gab, wurde er 1701 vom ersten König in Preußen in den Adelstand erhoben.
Wir gehen noch einmal eine Generation zurück. Johannes Bergius, der Schwiegersohn von Martin Füssel, heiratete 2 Jahre, nachdem seine Frau Dorothea Füssel gestorben war, erneut. Seine zweite Frau Ursula stammte aus dem Berliner Patriziergeschlecht Matthias. Mit 20 Jahren wurde sie damit zur Stiefmutter der Enkelkinder Martin Füssels. Ihr Bräutigam Johannes Bergius war bei der Eheschließung 30 Jahre älter als sie. Mit Ursula Matthias gelang es den Reformierten, in die Heiratskreise der Patrizier und Bürgermeister Berlins und Brandenburgs aufgenommen zu werden. Gleichzeitig verbanden sie sich mit einer der prominenten Familien des märkischen Luthertums. Die Familie Matthias hatte unter Joachim I. und Joachim II. In Brandenburg an der Havel und in Berlin Bürgermeister gestellt. Die Eltern von Ursula Matthias waren der Vizekanzler Daniel Matthias und die Apothekertochter Katharina Hohenzweig aus Berlin. Ihre Großeltern waren der Berliner Bürgermeister Thomas Matthias und dessen zweite Frau, die Nordhäuser Bürgermeistertochter Ursula Meyenburg.
Ihrer Ehe mit Johannes Bergius entsprangen 7 Kinder. Im Dezember 1658 stirbt Bergius und im Januar, kurz darauf, 1659 sie selbst. Es blieben 3 unmündige Kinder als Vollwaisen zurück. Die Leichenpredigt für Ursula Bergius hielt der Hofprediger Bartholomäus Stosch. Man spürt ihr die Fassungslosigkeit der Trauergemeinde an, denn nicht nur die Eltern starben kurz hintereinander, sondern fast gleichzeitig auch deren ältester Sohn Friedrich Wilhelm, der in Marburg studiert hatte. Die drei Waisenkinder waren Johannes, Katharina Gertrud und Maria Elisabeth.
Der Seelsorger Bartholomäus Stosch hatte Ursula Matthias auf dem Sterbebett versprochen, Zitat, sie sollte wegen der Kinder unbekümmert sein. Würde Gott sie abfordern, so würde er doch ihres seligen Herrn und ihre Seufzen erhören, Freunde und Gönner erwecken, die an Vater und Mutter statt ihnen zu ihrer Auferziehung würden behülflich und beförderlich sein. Katharina Gertrud wird von der Familie Schardius aufgenommen, der Familie ihrer Stieftante Maria. Sie ist die dritte Tochter Martin Füssels, über deren Nachkommen wir, wie angekündigt, nun sprechen wollen. Gehen wir also noch einmal zurück in das Jahr 1618 und zur dritten Hochzeit, die damals im Hause Füssel gefeiert wurde. Maria, die jüngste Tochter des Hofpredigers, heiratete 1618 den reformierten Juristen Johannes Schardius. Der war zu dieser Zeit Sekretär von Georg Freiherr von Schöneich, dem Inhaber der niederschlesischen Herrschaft Beuthen an der Oder. Vermittelt wurde die Verbindung wohl durch ihren Bruder, Martin Füssel junior. Dieser lehrte am renommierten Beuthener Gymnasium Academicum als Ethikprofessor. Johannes Schardius wurde 1587 in Magdeburg geboren. Sein Vater Joachim war Anwalt in der Stadt. Seine Mutter Katharina Rode stammte aus einem alten Magdeburger Patriziergeschlecht. Sein Onkel war Simon Schardius, promovierter Jurist am Reichskammergericht Zweibrücken. Johannes Schardius selbst wurde zunächst Notar am Hof Kaiser Rudolfs II. In Prag und später Mitarbeiter der schlesischen Regierung. Als er zum Protonotar am kurbrandenburgischen Hof ernannt wurde, zog die Familie 1634 nach Berlin.
Maria Füssel schenkt 12 Kindern das Leben. 2 sterben früh. Johannes Junior, der das Erwachsenenalter erreicht, studiert Medizin. Er stirbt jung und kinderlos. Sigismund wird geheimer Sekretär und stirbt auf einer Reise nach Warschau. Konrad wird brandenburgischer Konsistorialrat und Archivar zu Berlin. Er heiratet Eunike von Schmettau aus einer Breslauer Kaufmannsfamilie. Dorothea heiratet den kurbrandenburgischen Geheimsekretär Gottfried Sturm. Anna Maria ehelicht den kurbrandenburgischen Geheimsekretär Jakob Friedeborn. Katharina Elisabeth heiratet den Berliner Hofprediger Bartholomäus Stosch.
Mit den Söhnen Gottfried und Levin, die beide Berliner Bürgermeister wurden, beschäftigen wir uns näher. Der ältere, Gottfried, trug den Titel, so wörtlich, eines kurfürstlich-brandenburgischen Konsistorialrats, Protonotarii und der Stadt Berlin Bürgermeisters. Verheiratet war er mit Katharina Weiler. Der Nachruf auf sie zeigt deutlich, dass Füssels Nachkommen nun zum Kreis der angesehenen Familien des Bürgertums der Residenzstadt gehören. Ich zitiere, nun gut Nacht, o Zier Berlin und Kölnscher Frauen. Obgleich um euer Grab nicht äußerlich zu schauen, Zypress und Hyazinth und Ros und Amaranth, so bleibt doch euer Ruhm in Stadt und Land bekannt. Von den 6 Kindern des Gottfried Schardius und der Katharina Weiler, den Urenkeln von Martin Füssel, starben 4 bereits im Kindesalter. Die beiden Söhne Johannes und Konrad traten später in den Dienst am Berliner Hof. Während Gottfried bereits kurz nachdem er das Bürgermeisteramt in Berlin übernommen hatte, auf einer Kurreise nach Karlsbad starb, übte sein jüngerer Bruder Levin Schardius das Bürgermeisteramt viele Jahre aus. Beide nahmen die Tradition der Bürgermeisterfamilien Meyenburg und Matthias wieder auf.
Wir erinnern uns, Im Januar 1659 nimmt die Familie Schadius die 10-jährige Vollwaise Katharina Gertrud Bergius in ihre Obhut. Ihr Sohn Levin heiratet dieses Mädchen, so wie es mit 14 Jahren das heiratsfähige Alter erreicht hatte. Das war im Jahr 1662. Eine Liebesheirat, so lassen es die Hinweise in den Leichenpredigten vermuten. Katharina Gertrud schenkt ihrem Mann Levin 8 Kinder. Die beiden ersten sterben gleich nach der Geburt. 6 Kinder, 2 Töchter und 4 Söhne setzen den Aufstieg der Reformierten fort.
1660 war Levin zunächst seinem Vater im Amt eines Protonotars am Hof gefolgt. 1671 wurde er auf Wunsch des großen Kurfürsten zum Bürgermeister von Berlin berufen und 1673 zum Verordneten der mittelmärkischen und ruppinischen Städte. Der große Kurfürst ermunterte ihn, in Berlin ein Haus an der Langen Brücke zu bauen. Levin erwarb auch das Rittergut Weißensee. Seinen Kindern standen die Heiratskreise der hohen Beamten offen. Er starb in hohem Ansehen. Seine Witwe Katharina Gertrud folgte ihm 1705. Ihre 6 erwachsenen Kinder lebten bereits etabliert. Ihre zahlreichen Enkel, die Urenkel von Martin Füssel, sicherten die Zukunft der Familie.
Katharina Gertrud starb als Witwe im Hause ihres Schwiegersohns, des kurbrandenburgischen Kammergerichtsrats und Berliner Bürgermeisters Sebastian Friedrich Striepe. Er hatte ihre Tochter Luise Katharina Schadius geheiratet. Die Tochter Henriette heiratete mit 15 Jahren den kurbrandenburgischen Geheimen Sekretär Johann Friedrich Promé, der nach nur 4-jähriger Ehe starb. Die 19-jährige Witwe blieb schwanger zurück und brachte 9 Monate später Tochter Henrietta zur Welt. In zweiter Ehe heiratete sie den verwitweten Geheimen Justizrat Wilhelm Durham. Mit 26 Jahren starb sie selbst und hinterließ ihm die 9 Monate alte Tochter Wilhelmina. Die Waisentöchter aus beiden Ehen wurden nun von ihrer Großmutter Katharina Gertrud liebevoll erzogen und betreut. Besonders schmerzvoll war für Katharina Gertrud Bergius der Verlust von ihrem geliebten Ehemann Levin Schadius und ihrer Tochter Henriette Durham im Frühjahr 1699.
War es ihr ein Trost, dass im gleichen Jahr ihr Sohn Levin Christoph Schadius im Berliner Dom die Witwe des kurbrandenburgischen Rats und Residenten aus Frankfurt am Main heiratete? Susanna Maria Vermehren, verwitwete Merian, stammt aus einem brabantischen Seidenhändlergeschlecht, das wegen seines Glaubens aus Antwerpen geflohen war. Dieses Paar, Levin Christoph, Urenkel des Martin Füssel und Susanna Maria, wird 1714 von Kaiser Karl VI. In Wien nobilitiert und führte seitdem ein Familienwappen. Der geheime Kriegsrat Levin Christoph, nun von Schaden genannt, besaß außer seinem Vaterhaus an der Langen Brücke auch das Rittergut Tempelhof und eine Gruft in der Berliner Parochialkirche.
Katharina Gertruds Sohn, Friedrich Wilhelm, wird reformierter Geistlicher, zunächst an der Schlosskirche in Köpenick, später als königlich preußischer Hofprediger in Magdeburg und als Bischof am reformierten Dom zu Halle. Er heiratet in erster Ehe Friederike Magirus, die Tochter des Berliner Hofpostmeisters, und in zweiter Ehe Anna Katharina Dahlhausen, die Tochter des königlich preußischen Residenten in Frankfurt am Main. Die Söhne Karl Ludwig, Hofrat und Protonotar in Magdeburg, und Georg Konrad, geheimer Sekretär in Berlin, waren im Todesjahr der Mutter noch unverheiratet. Levin Christoph und Friedrich Wilhelm und ihre Kinder setzten den Aufstieg im preußischen Königreich fort.
Die genealogischen Verzweigungen der Nachkommenschaft Martin Füssels ließen sich noch ausführlicher darstellen. Sie reichen natürlich über das 18. Jahrhundert hinaus. Es dürfte aber deutlich geworden sein, dass sich Martin Füssels Familie innerhalb von nur zwei Generationen eng mit den bürgerlichen Funktionsschichten der Residenzstadt und des Territoriums verband.
Betrachtet man das Schicksal der drei Töchter Füssels und ihrer zahlreichen Nachkommen, fällt das Bemühen um standesgemäße Verheiratung und reiche Nachkommenschaft auf. Zahlreiche Schwangerschaften, aber auch Krankheiten, Verfolgung, Krieg begleiteten ihren Aufstieg in die höheren Kreise. Der Tod war immer gegenwärtig und machte viele Hoffnungen zunichte. Die Sorge um die Erziehung der eigenen Kinder, aber auch die Fürsorge für die verwaisten Kinder aus der Verwandtschaft bestimmten das Leben der Füssel-Nachkommen. Die Ehefrauen und Töchter vollzogen den Aufstieg ihrer reformierten Ehemänner, Väter, Brüder und Cousins mit. Wir dürfen davon ausgehen, dass sie Persönlichkeiten waren, die um die Weitergabe des reformierten Glaubens bemüht waren und ihm in Berlin-Köln sichtbaren Ausdruck verschafften. An ihnen, ihrem Schicksal sowie der Führung ihrer Häuser mit Gesinde kann man ablesen, wie die Reformierten sich in der brandenburgischen Residenzstadt etablierten und das Stadtbild zu beeinflussen begannen. Der ehrenwerten und tugendreichen Hausfrau war dabei eine wichtige Rolle zugewiesen, wie die Leichenpredigten belegen.
Obwohl die Durchsetzung der zweiten Reformation in der Mark Brandenburg misslang, etablierten sich doch kleine reformierte Gemeinden. Die Kölner Gemeinde, die in der Dreifaltigkeitskirche beheimatete war, hatte besondere Bedeutung für die märkischen Reformierten. Dadurch, dass sie dem kurfürstlichen Hof eng verbunden war, war sie der Wirkungsort der wichtigsten reformierten Geistlichen im Kurfürstentum. Der erste in der Reihe der reformierten Pfarrer in der Mark war Martin Füssel. Kirchengeschichtlich wichtig ist nicht nur sein Wirken als Gemeindepfarrer, Hofprediger und kurfürstlicher Berater, sondern auch sein Bemühen um die Verankerung der Familie im neuen Lebenskontext. Entscheidend war nicht so sehr die Verheiratung der Söhne, sondern in erster Linie die der Töchter. Sie heirateten alle in Berliner Hofpredigerfamilien ein. Die Familien der reformierten Geistlichen verbanden sich untereinander und stabilisierten so die kleine reformierte Gemeinde. Zugleich erschlossen sie sich auch andere Kreise, etwa durch die Einheirat in die Familie Schadius, was dazu führte, dass sich die reformierte Geistlichkeit auch mit dem Bürgertum der Residenzstadt verband. Das ist von kaum zu unterschätzender Bedeutung für die Selbstbehauptung der reformierten Minderheit im lutherischen Brandenburg. Noch bevor die reformierte Kirche in der Mark dank der Zuwanderung der Hugenotten ein ganz anderes Gewicht bekam und eine neue Dynamik entwickelte, setzte sie sich vor Ort fest. Dazu trugen Geistliche wie Martin Füssel entscheidend bei. Wenn Sie mehr über die Kirchengeschichte Berlin und Brandenburgs wissen wollen, besuchen Sie doch die Homepage des Vereins für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte www.vbbkg.de. Dort finden Sie auch die Kontonummer des Vereins. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit durch einen kleinen Beitrag. Wenn Sie als Verwendungszweck Spende Podcast angeben, kommt Ihre Spende direkt diesem Vorhaben zugute. Dank gilt dem Digitalteam des Kirchenkreises Neukölln und vor allem Stefan Kunz-Badur für die technische Unterstützung.